Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wenn Sie sich danach sehnen, Gott näher kennenzulernen und Ihre Beziehung zu ihm zu vertiefen, dann sind Sie hier genau richtig. Wie schon in den letzten Tagen beschäftigen wir uns auch diesmal mit zwei Psalmen von König David. Heute geht es um Psalm 27 und 28. In diesen beiden Gebeten sehen wir David direkt ins Herz. Er offenbart uns seine tiefsten Wünsche, aber auch seine größten Ängste und Nöte. Ich hoffe, dass die folgenden Minuten Sie in Ihrer Beziehung zu Gott neu inspirieren und Sie vor allem Psalm 27 zu Ihrem eigenen Gebet machen können. Psalm 27 ist ein geistlich sehr tiefgehender Psalm, den vielleicht viele von uns gut kennen. Schauen wir uns zunächst einmal den Aufbau an. Der Psalm unterteilt sich selbst in zwei Hauptteile. In den ersten 6 Versen geht es darum, wie Gott diejenigen, die zu ihm gehören, ermutigen und Hoffnung schenken will. Und in den darauffolgenden Versen bittet David Gott um Hilfe und Unterstützung. Dieser Psalm richtet sich nicht nur an die besonders Frommen, sondern vermittelt jedem Menschen eine Botschaft. Schauen wir uns an, mit welcher großartigen Aussage David diesen Psalm in Vers 1 eröffnet. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Auch in diesem Psalm verwendet David häufig die Personalpronomen »er« und »ich« oder »ihn« und »mich«. Es geht um David und seine Beziehung zu Gott. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Zum ersten Mal wird hier in der Bibel Licht als ausdrückliche Metapher für Gott gebraucht. Er ist der heilige Gott. Er ist der Gott, der mich durch das Licht seines Wortes führt und leitet. In einem anderen Psalm sagt David später, »Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.« Mit dem Ausdruck »Der Herr ist mein Heil« spricht David von Gottes Liebe. Denn durch seine Liebe hat Gott uns gerettet. Diese Rettung gibt es allein in Jesus Christus. Im Johannesevangelium heißt es deshalb, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Aber es gibt eine Bedingung für die Errettung, wie Petrus in Apostelgeschichte 4, Vers 12 sagt. In keinem andern ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Es ist diese Errettung, von der David schon damals spricht, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Des Weiteren heißt es in unserem Psalm in Vers 1, der Herr ist meines Lebens Kraft. Gott schenkt uns nicht nur das Leben, er schenkt uns auch die Kraft, das Leben auf der Erde zu meistern. Ist er auch wirklich das Licht Ihres Lebens, derjenige, der Sie lieb hat und Ihnen die Kraft gibt für jeden Tag? Vor wem sollte ich mich fürchten oder vor wem sollte mir grauen, hat Martin Luther übersetzt. Als Oliver Cromwell, der bedeutende englische Politiker und Reformer des 17. Jahrhunderts, als er gefragt wurde, warum er sich vor niemandem fürchte, hat er geantwortet, »Ich habe gelernt, wenn man Gott fürchtet, muss man vor niemand anderem Angst haben.« Und ein Sprichwort drückt es so aus, »Wer vor Gott kniet, der kann vor Menschen stehen.« Kommen wir nun zum zweiten Vers des Psalms. »Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, sollen sie selber straucheln und fallen.« Hier erinnert sich David vielleicht an die Zeit, als er in großer Gefahr war. David hat seine Laufbahn als Hirtenjunge begonnen und sein Leben war in Gefahr, wenn er die Schafe vor Löwen und Bären beschützen musste. Ich weiß nicht, wie es Ihnen in dieser Hinsicht so geht. Ich jedenfalls treffe nicht jeden Tag auf einen Löwen oder Bären. Und wenn doch, dann befinden sie sich stets auf der anderen Seite eines Gitters. Aber es gibt Menschen, die bildlich gesprochen wie Löwen oder Bären sind und die uns versuchen zu zerstören. Und dann gibt es da noch den Löwen, von dem Petrus im 1. Petrusbrief Kapitel 5 Folgendes schreibt. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Gerade in schweren Zeiten wirft David sein Vertrauen auf Gott. So schreibt er in Vers 3, »Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn.« Ich möchte Sie auf eine recht interessante Beobachtung aufmerksam machen. Jedes Mal, wenn Jesus seinen Jüngern nach der Auferstehung begegnet ist, hat er zu ihnen gesagt, »Fürchtet euch nicht.« Schließlich begegnet man nicht jeden Tag einem Auferstandenen. Sie und ich, wir haben einen auferstandenen Herrn. Und das hat Auswirkungen auf unseren Alltag. Natürlich überfällt uns oft die Furcht. Ich habe zum Beispiel Höhenangst. Jedes Mal, wenn ich in einem Flugzeug sitze, bete ich, Herr, du bist bei mir. Ich setze mein Vertrauen in dich. Im nächsten Vers dieses Psalms erleben wir, wie David all seine Wünsche und Bedürfnisse auf eine Bitte reduziert. Er betet in Vers 4, »Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten.« Was für eine Aussage! Nur einen Wunsch hat David. Wir kennen solch eine Fokussierung auch von Paulus. Er schreibt in seinem Brief an die Philipper, »Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus.« Ich habe eine besondere Aufgabe für Sie, liebe Hörer. Können Sie es schaffen, einfach mal Ihr Leben auf das Wesentlichste zu reduzieren? Das ist wie bei einem Bleistift, den man anspitzt. Es muss alles Unnötige weg, bis man mit dem angespitzten Bleistift wieder gut schreiben kann. Unser Leben heutzutage ist meistens ziemlich kompliziert, also ist es wichtig zu reduzieren. Ich persönlich habe mich oft wie Martha in der Küche gefühlt, jene Frau, von der uns in Lukas 10 ab Vers 40 berichtet wird. Sie war bedrückt, weil sie so viel zu tun hatte. Auch für viele von uns ist das Leben sehr kompliziert geworden. Wir sind frustriert und die ganze Zeit unter Anspannung und Druck. Es ist wohltuend, das Leben, wo immer möglich, auf die wesentlichsten Dinge zu reduzieren und zu konzentrieren. Für mich begann die glücklichste Zeit meines Dienstes mit meiner Pensionierung. Nicht nur die glücklichste, sondern auch die geistlich gesehen ertragreichste Zeit meines Lebens. In dieser kurzen Zeit seit meiner Pensionierung habe ich mehr Menschen gesehen, die zu Christus gefunden haben, als in der ganzen Zeit davor. Und ich habe noch nie vorher so viel Freude erlebt. Der Grund dafür ist, ich habe mein Leben auf das reduziert, was ich am liebsten tue, nämlich die Bibel zu lehren. Das ist alles. Ich habe all meine Aktivitäten darauf reduziert und bin davon überzeugt, dass es genau das ist, was Gott von mir möchte. Schauen wir uns noch einmal genau an, worauf David sein Leben reduziert hat. Er sagt, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang. Nun, ich gehe nicht davon aus, dass David sein Bett im Heiligtum aufstellen wollte, um dort Tag und Nacht zu bleiben. Aber er wollte die Bundeslade, den Ort, wo Gott seinem Volk begegnete, in Jerusalem haben. David hat sich sehr darum bemüht, dass die Bundeslade nach Jerusalem gebracht wird. Er hat ein Heiligtum für sie errichtet und einen großartig durchdachten, kunstvollen Tempel für sie geplant. Warum tat er dies? Damit er Zugang zu Gott hat. Dies war die eine Sache in Davids Leben. Das eine, worauf er sich konzentriert und sein Leben reduziert hat. Wir haben Zugang zu Gott durch Jesus Christus, und darüber können wir uns wirklich freuen, denn er ist derjenige, der uns befähigen wird, unser Leben auf diesen einen Punkt zu reduzieren. David betet also, »Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang.« Und dann heißt es weiter, um zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Im Haus Gottes stand der Gnadenthron. Und David war angewiesen auf Gnade und Barmherzigkeit. Ihnen und mir geht es sicher nicht anders. Wir sind auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit angewiesen. Nun gab es im Haus Gottes einen Altar, der David den Zugang in die Gegenwart Gottes ermöglichte, indem David ein Opfer darbrachte. Entsprechend kann jeder von uns heute durch Jesus Christus, durch seinen Opfertod am Kreuz, zu Gott kommen. Wir haben Zugang zu seiner wunderbaren Gnade. Wir haben Zugang zu Gott. Was für ein Privileg! Schauen wir uns nun den 5. Vers von Psalm 27 an. Denn er, gemeint ist Gott, denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. In das Innere der Stiftshütte durfte niemand außer dem Priester gehen. Dort im Innersten stand die Bundeslade. Dies war eine Truhe, die mit Gold überzogen war, und sie hatte einen besonderen Deckel, den Gott als Gnadenthron bezeichnet hat. Denn das Opferblut wurde daran gesprenkelt. Für uns heute gilt, weil Jesus Christus sein Blut für uns gegeben hat, weil er sich selbst geopfert hat, haben wir sozusagen auch einen Gnadenthron, zu dem wir kommen können. Vers 6. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind. Darum will ich Lob opfern in seinem Zelt. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Wenn wir uns ganz konkret daran erinnern, was Gott für uns getan hat, dann können wir kaum anders, als ihm zu singen. So ergeht es auch David. Und dann betet er in Vers 7, Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und erhöre mich. Im Innern der Stiftshütte gibt es Gnade. Und auch für uns heute hält Gott einen Ort bereit, an dem es Gnade für uns gibt. Dieser Ort ist das Kreuz, an dem Jesus für uns gestorben ist. In Vers 8 beruft sich David auf Gottes Einladung, zu dem Ort der Gnade zu kommen, indem er zu Gott spricht, »Mein Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz.« Liebe Hörer, ich möchte es auch Ihnen zusagen. Gott sehnt sich nach Ihnen. Suchen Sie seine Nähe, sein Antlitz, wie David es ausdrückt. Es ist ja schon schlimm, wenn man mit einem Menschen zusammenleben muss, der die Liebe, die man ihm entgegenbringt, nicht erwidert. Schließlich ist zum Beispiel die Ehe kein Arrangement, sondern eine Liebesbeziehung. Auch unsere Beziehung zu Gott sollte so sein. Als Gott gesagt hat, ich liebe dich, hat David aus ganzem Herzen geantwortet, ich liebe dich auch. Und als Gott gesagt hat, ich möchte dein Freund sein, hat David erwidert, und ich möchte dein Freund sein. In einer Liebesbeziehung ist es unendlich schmerzhaft, wenn einer der Partner sich innerlich zurückzieht und nicht mehr für den anderen da ist. Dann ist die Grundlage der Beziehung erschüttert. So können wir verstehen, dass David in Vers 9 zu Gott ruft, »Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße nicht im Zorn deinen Knecht, denn du bist meine Hilfe, verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil.« Als David gesündigt hat, hat er es zu spüren bekommen, was es bedeutet, wenn Gott das Antlitz vor einem verbirgt oder sich von einem zurückzieht. Der nächste Vers in diesem Psalm ist oft missverstanden worden. Dort heißt es, »Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf.« Sogar Franz Delitzsch, der begnadete Alttestamentler, hat nicht ausgeschlossen, dass dieser Vers vielleicht von jemand anderem geschrieben wurde. Der Grund für diese Überlegung sah er darin, dass David von seinen Eltern nicht verlassen wurde. Aber man kann diesen Satz auch anders übersetzen. Also nicht, mein Vater und meine Mutter verlassen mich, sondern folgendermaßen, selbst dann, wenn mich mein Vater und meine Mutter verlassen, wird der Herr mich aufnehmen. In den neueren Bibelübersetzungen wird dies auch oft so übersetzt. In der Guten Nachricht heißt es zum Beispiel, wenn auch Vater und Mutter mich verstoßen, du Herr nimmst mich auf. Was für eine großartige Zusage der Treue und Fürsorge Gottes. Schauen wir uns nun den folgenden Vers 11 an. David betet, Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. David bittet hier um ein gutes Zeugnis vor den Feinden, dass er keine Fehler macht, denn er weiß, dass die Feinde ihn kritisieren werden. Herr, ich möchte, dass du auf mich aufpasst und hilf mir, dass ich dich durch das, was ich tue, nicht in Verlegenheit bringe. So könnte man diesen Vers übertragen. Und im nächsten Vers wird David sogar noch deutlicher. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu. Als Pastor war ich all die Jahre in einem theologisch-liberalen Gemeindeverband tätig. Immer wieder habe ich gebetet, Herr, lass mich niemals in eine Situation kommen, in der ich einem solchen Kirchenvorstand oder Ältestenkreis völlig ausgeliefert bin. Nun, Gott hat meine Gebete erhört. Über 40 Jahre war ich als Pastor in Gemeinden tätig. Und in all den Jahren hat Gott mich niemals in eine Situation gebracht, wo ich von Menschen abhängig war. Das ist auch das, worum David in Vers 12 bittet. Kommen wir jetzt noch abschließend zu den Versen 13 und 14. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Kurze Zwischenbemerkung, sogar in unserer Welt heute können wir die Güte des Herrn sehen, wie wunderbar er ist. Und nun Vers 14. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Viele Christen heute sind nicht getrost und unverzagt. Es herrscht an vielen Stellen ein Geist der Mutlosigkeit oder sogar der Feigheit. Ich meine, wir alle sind ein wenig davon betroffen. Doch wenn wir uns das zu Herzen nehmen, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn, dann wird sich gewiss etwas ändern. Gott kann und will unsere Herzen stärken, denn er ist der große Herzspezialist. Wir erreichen nun Psalm 28. Er ist mit seinen 9 Versen ein relativ kurzer Psalm, der von den Wissenschaftlern als Klage eines Einzelnen eingeordnet wird. Auch wenn er nicht zu den bekanntesten Psalmen der Bibel zählt, enthält er für uns heute einige sehr wichtige und hilfreiche Gedanken, die uns in unserer Beziehung zu Gott weiterhelfen können. Haben Sie schon einmal in großen Schwierigkeiten gesteckt? Haben Sie schon einmal erlebt, dass Gott schweigt? Hatten Sie schon einmal Rachegedanken über Menschen, die Ihnen geschadet haben? Wenn ja, dann kann Ihnen dieser Psalm einige wichtige Impulse geben, und es lohnt sich, ihn genauer zu betrachten. Psalm 28 ist ebenfalls von David komponiert worden. Und wie in so vielen Psalmen werden wir auch hier hineingenommen in seine Beziehung zu Gott. David redet zuerst und hauptsächlich mit Gott über das, was ihm zu schaffen macht. Und diesmal sind es wirklich große Schwierigkeiten. David scheint in einer ausweglosen Situation zu sein, und er ruft zu Gott um Hilfe. Die genauen historischen Hintergründe zu diesem Gebet sind uns nicht bekannt. Wir wissen nicht, wodurch seine Probleme entstanden sind. Manche Ausleger gehen davon aus, dass David vielleicht krank war, aber dies ist nicht eindeutig aus dem Text zu belegen. Aus den Versen selbst wird deutlich, dass ihm auf jeden Fall auch Menschen zu schaffen machten, die vorgegeben haben, seine Freunde zu sein, die aber in Wirklichkeit ihm schaden wollen. In dieser ausweglosen Situation schreit David zum Herrn um Hilfe. Denn Gott ist für ihn der Einzige, der ihn in dieser Situation retten kann. David bittet ihn um ein gerechtes Urteil für seine Feinde und lobt Gott schon im Voraus für die Errettung, die kommen wird. Hier nun die beiden ersten Verse aus Psalm 28. Von David. Wenn ich rufe zu dir, Herr, mein Fels, so schweige doch nicht, dass ich nicht, wenn du schweigst, gleich werde denen, die in die Grube fahren. Höre die Stimme meines Flehens, wenn ich zu dir schreie, wenn ich meine Hände aufhebe zu deinem heiligen Tempel. David macht hier eine Erfahrung, die viele von uns sicher auch schon mal erlebt haben. Er ruft zu dem Herrn, aber der Herr antwortet nicht. Er betet, aber von Gott kommt keine Antwort. Nichts. Dieses Schweigen Gottes bereitet David Angst. Er hat Angst, denen gleich zu werden, die in die Grube fahren. Das heißt ganz schlicht, dass er Angst hat, zu sterben. Er hat Angst, von Gott nicht gehört zu werden und in seiner ausweglosen Situation stecken zu bleiben. Und so verstärkt er sein Flehen. In Vers 1 steht, dass er zu dem Herrn ruft. Dann in Vers 2 ist es ein Schreien. Es heißt dort, höre die Stimme meines Flehens, wenn ich zu dir schreie. David ist es sehr, sehr ernst. Er möchte von Gott gehört werden, und so schreit er zu ihm. Darf ich Sie fragen, wann Sie zuletzt zu Gott geschrien haben? Haben Sie überhaupt schon einmal laut zu Gott gerufen? Wir leben ja in einer Kultur, wo dafür in den Gottesdiensten kein Raum ist. Das Klagen und Schreien, was wir hier bei David sehen, findet in unseren Gottesdiensten nicht statt. Und dennoch gehört es ja zu unserer Erfahrung als Christen, dass Gott manchmal nicht antwortet, wenn wir beten. Dass wir rufen, aber er uns nicht hört. Trauen wir uns dann zu schreien? Bringen wir unsere ganze Angst und Sorge zu Gott und flehen ihn an, dass er uns hört? Ich denke, dass wir diese Lektion von David lernen können. Er wendet sich in seiner tiefsten Not an Gott. Er bezeichnet hier Gott als den Fels, ja, als meinen Fels. Dies ist ein starkes Bekenntnis. Gott ist für David die erste Anlaufstation, nicht seine politischen Ratgeber oder seine Heerführer. Wenn er in Schwierigkeiten steckt und Hilfe braucht, dann wendet er sich an Gott, seinen Fels. Können wir das auch sagen? Gott ist mein Fels, die Grundlage meines Lebens, mein Fundament, meine Sicherheit? Das Volk Israel hatte Gott als den Fels kennengelernt, und dennoch haben sie ihn verworfen. Im 5. Buch Mose, Kapitel 32, wird dies deutlich. Dort beklagt Mose, als aber Jeschurun, gemeint ist damit Israel, als aber Jeschurun fett ward, wurde er übermütig. Er ist fett und dick und feist geworden und hat den Gott verworfen, der ihn gemacht hat. Er hat den Fels seines Heils gering geachtet. Israel hat diese Sicherheit, die ein Fels bietet, verlassen. Ein Fels ist etwas, auf dem man stehen kann. Ein Fels bietet eine sichere Grundlage. Auch die Christen heute wissen um diesen Fels. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Zum Gott Israels, der so ein sicherer Fels ist, schreit David, wie wir in unserem Psalm in den Versen 3-5 weiterlesen. Raffe mich nicht hin mit den Gottlosen und mit den Übeltätern, die freundlich reden mit ihrem Nächsten und haben Böses im Herzen. Gib ihnen nach ihrem Tun und nach ihren bösen Taten. Gib ihnen nach den Werken ihrer Hände. Vergilt ihnen, wie sie es verdienen. Denn sie wollen nicht achten auf das Tun des Herrn, noch auf die Werke seiner Hände. Darum wird er sie niederreißen und nicht wieder aufbauen. David wünscht sich von Gott, dass er denen, die Böses im Herzen haben, eine gerechte Strafe zukommen lässt. Solche Worte erschrecken uns erst einmal. Darf man sich so etwas wünschen? Sollte David denn nicht viel eher für diese Menschen beten, dass sie zu Gott finden? Wie kann er sich so sicher sein, dass diese Unrecht tun, er selber aber nicht? Nun erinnern wir uns an den Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat. Gemäß Gottes Bund mit Israel hätten Davids Gegner, die fremden Göttern dienten, gerichtet und verurteilt werden sollen. Gott hatte klare Anweisungen gegeben, wie sein Bund einzuhalten ist und was die Strafen sind, wenn man ihn nicht einhält. Davids Gebet an dieser Stelle ist also nicht ein Ausdruck der persönlichen Rachsucht, sondern ein Aufruf an Gott, sein Versprechen zu erfüllen und Gerechtigkeit und Frieden ins Land zu bringen. In dieses Gebet können wir auch als Christen heute mit einstimmen. Es ist in unserer heutigen Zeit wirklich nötig, dass Gott dem Bösen, das durch Menschen verursacht wird, Einhalt gebietet. Und genau darum dürfen wir ihn bitten. Wichtig ist, dass wir nicht persönlich Rache nehmen, sondern das Urteil und die Strafe dem Schöpfer dieser Welt, dem Richter und Lenker des Weltgeschehens, überlassen. Davids Gebet ist erhört worden. Nach der Zeit des Schweigens Gottes, nach der Zeit, in welcher David sich dem Tod nahe gefühlt hat, hat Gott geantwortet. Und so endet der Psalm mit einem Lobgesang in den Versen 6 bis 9. Gelobt sei der Herr, denn er hat erhört die Stimme meines Flehens. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild, auf ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen. Nun ist mein Herz fröhlich und ich will ihm danken mit meinem Lied. Der Herr ist seines Volkes Stärke, Hilfe und Stärke für seinen Gesalbten. Hilf deinem Volk und segne dein Erbe und weide und trage sie ewiglich. Wie reagieren wir eigentlich darauf, wenn Gott auf unser Beten antwortet? David sagt, ich will ihm danken mit meinem Lied. Könnte es vielleicht sein, dass Gott viele unserer Gebete erhört und wir vergessen dann, ihm zu danken? Ich bitte Sie, vergessen Sie nicht, Gott zu danken, wenn er Ihr Gebet erhört. David bezieht Gottes Handeln aber nicht nur auf sich. Er preist Gott als den, der für das ganze Volk Hilfe und Stärke ist und nicht nur für den König. Und damit geht die Bitte einher, dass genau dieser Gott dem Volk auch in Zukunft helfen soll. Hilf deinem Volk und segne dein Erbe und weide und trage sie ewiglich. Hier wird das Bild des guten Hirten aufgegriffen. Gott, der sich als fürsorglicher Hirte um sein Volk, um seine Herde kümmert. Auch Jesaja beschreibt Gott als diesen guten Hirten. In einem wunderbaren Bild beschreibt uns Jesaja in Kapitel 40, Vers 11, wie Gott sich um seine Herde kümmert. Und diese wunderbare Zusage möchte ich Ihnen für den heutigen Tag gern zusprechen, denn diese Zusage gilt auch für Sie. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Gott, der Herr, wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Mit diesem wunderbaren Bild aus dem Jesaja-Buch geht diese Sendung nun zu Ende. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Gott, der große Hirte, segne Sie.